Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Aboud.
Guten Abend. Es ist ein dringender Appell der Wissenschaftler, die heute zu sofortigen Kontaktbeschränkungen aufriefen. Damit wären solche Bilder wie heute Nachmittag in Köln beim Bundesligaspiel gegen Mönchengladbach nicht mehr möglich. Das volle Stadion hatte ohnehin für Diskussionen gesorgt. Mehr darüber später im Sport. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina fordert nun eine strikte Reduzierung der Kontakte und wegen der nachlassenden Immunität diese eben auch für Geimpfte, also einen nationalen Lockdown. Und das unabhängig von der neuen, offenbar hoch ansteckenden Omikron-Variante des Virus, die nun auch in Deutschland angekommen ist. Christina Böker.
Gestern Abend Flughafen München, eine Maschine aus Südafrika. Möglicherweise war hier Omikron an Bord, die zuerst in Südafrika und Botswana nachgewiesene Variante des Coronavirus. Zwei Passagiere könnten infiziert sein.
Es wurde dann auch PCR-Tests bei allen Passagieren durchgeführt. Es wurden Anordnungen der Isolation, der Quarantäne getroffen. Es sind im Moment zwei positive Fälle, aber ob diese positiven Fälle schon der neuen Variante zuzuordnen sind, kann erst eine Sequenzierung erklären und die wird im Moment durchgeführt.
Bei zwei anderen am Mittwoch in München gelandeten Südafrika-Reisenden geht das Labor von Infektionen mit der Variante aus. Und auch über den Frankfurter Flughafen reiste Omikron vermutlich bereits ein. Die medizinische Bestätigung für einen Verdachtsfall steht noch aus. Reisende aus Südafrika und Namibia werden hier aber nun getestet. Der hessische Gesundheitsminister rechnet damit, dass Omikron sich weiter verbreitet.
Es ist denkbar, dass es auch mehr sein könnten. Sie wissen ja, dass die WHO Omikron erst vor wenigen Tagen als Risikovariante, als Variant of Concern eingestuft hat. Seitdem wird auch erst gezielt geschaut. Insofern wird diese Variante wahrscheinlich in Europa schon unterwegs sein.
In den Niederlanden wurden 61 Flugpassagiere aus Südafrika positiv auf Corona getestet und in einem Quarantänehotel untergebracht. Wahrscheinlich hat auch einige von ihnen die neue Virusvariante erwischt. Derweil stehen bundesweit Menschen Schlange fürs Impfen. Die vielen Impfaufrufe, sie scheinen langsam zu wirken. Doch allein das werde nicht reichen, warnt die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina.
Was wir vorschlagen, sind im Einzelnen keine neuen Maßnahmen, sondern ein Bewusstseinswandel dahingehend, dass wir jetzt etwas tun müssen, und zwar sofort wirklich. So schnell es geht, anfangen mit erstens Kontaktreduktion und zweitens Impfkampagne.
Und damit es beim Impfen noch schneller geht, plädieren die Wissenschaftler für die stufenweise Einführung einer Impfpflicht. Erst für medizinische Fachberufe, später für alle.
Und zugeschaltet ist uns per Skype aus Dortmund Professor Carsten Watzel von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Watzel, Alpha, Beta, Delta, jetzt Omikron. Um wie viel gefährlicher ist denn diese neue Mutante?
Ganz genau kann man das natürlich noch nicht sagen. Wir wissen, dass Omikron mehr Mutationen hat, und zwar Mutationen, die wir schon in den anderen Varianten teilweise gesehen haben. Was die jetzt in dieser ganzen Kombination machen, ich glaube, da brauchen wir noch viel mehr Daten zu.
Und was heißt das jetzt für uns? Ich meine, bringen die verfügbaren Impfstoffe überhaupt noch etwas und auch das Boostern?
Also wir sehen, dass einige von den Mutationen, die wir in Omikron finden, die kennen wir schon aus anderen Varianten. Und da haben sie dazu geführt, dass sie den Impfstoffen etwas entgangen sind. Aber die Impfstoffe sind sicherlich nicht nutzlos. Das heißt, wovon wir hier reden, ist, dass wahrscheinlich der Schutz vor der Infektion gegen Omikron vielleicht abgeschwächt sein könnte. Der Schutz vor der schweren Erkrankung, der hängt halt nicht nur von den Antikörpern ab. Und der ist wahrscheinlich immer noch sehr, sehr hoch.
Also definitiv impfen und boostern, also das müssen wir auf jeden Fall so weiter verfolgen. Wie überrascht sind Sie denn als Immunologe eigentlich von dieser deutlichen Veränderung des Virus?
Ich selber und auch viele meiner Kollegen haben sicherlich gedacht, dass es die nächste Variante eher von Delta abgeleitet sein wird. Das heißt, dass jetzt eine komplett neue Variante aufgetreten ist, ist schon so ein bisschen überraschend. Aber es ist natürlich nicht überraschend, dass es eine neue Variante gibt, weil es war ja nur noch eine Frage der Zeit, wann die nächste kommt.
Gibt es da eigentlich auch so eine Art Ende der Mutation oder läuft das eigentlich immer so weiter?
Das Virus kann sich ja nicht beliebig verändern, weil es mit dem Spike-Protein ja immer noch an unsere Zellen andocken muss. Und der Rezeptor, an den sie da andocken, der verändert sich nicht. Das heißt, da hat das Virus nur einen bestimmten Spielraum. Irgendwann hat sie das Spike-Protein dann so verändert oder so verbessert, dass das Maximale erreicht ist. Ob das jetzt schon bei Omikron der Fall sein wird oder nicht, das wird sicherlich erst die Zukunft zeigen.
Jetzt fordert die Nationale Akademie der Wissenschaften ja einen nationalen Lockdown angesichts dieser Dynamik im Corona-Infektionsgeschehen. Finden Sie das überfällig oder eher nicht angebracht?
Nein, das finden wir nicht überfällig. Das finden wir sogar sehr angebracht. Auch wir von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie stehen hinter der Stellungnahme von der Leopoldina. Das hat übrigens nichts mit Omikron zu tun. Das schafft alleine schon Delta, weil wir sehen einfach, dass die Infektionslage sehr stark nach oben geht. Die Impfungen, die helfen zwar, aber die werden zum Peak erst bis im Dezember vielleicht führen, Mitte Dezember, dass wir da mal eine Kehrtwende erleben. Und bis dahin können wir es einfach nicht so weiterlaufen lassen. Da müssen jetzt die Kontakte reduziert werden. Ansonsten werden die Krankenhäuser nicht nur in einzelnen Bundesländern, sondern bundesweit irgendwann an der Kapazitätsgrenze stehen.
Also lieber noch mal einen kurzen, knackigen Lockdown. Also wird es dann doch eher einsame Weihnachten dieses Jahr wieder?
Ich glaube, wenn uns die vorherigen Wellen eins gelehrt haben, dann ist, wenn je früher man da interveniert, desto weniger hart muss es sein. Und je konsequenter man auch interveniert, desto kürzer kann es sein. Von daher lieber jetzt einmal nochmal einen harten Lockdown, der dann auch kürzer dauern kann. Dann sind wir wahrscheinlich vielleicht vor Weihnachten schon wieder da draußen, als dass wir jetzt so halbherzig handeln und dann die Situation bis in den Januar reinschleppen.
Vielen Dank, Professor Carsten Watzel, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und das Interview haben wir am Abend aufgezeichnet. Es sieht zwar ein wenig nach fröhlichem Schlagerduo zwischen grünen Parteivize Ricarda Lang und Timon Cinus, einem der Bundessprecher der grünen Jugend, aus. Aber natürlich war nicht zu erwarten, dass der grüne Nachwuchs ein Liebeslied auf die Parteispitze singt, wenn er in Berlin zusammenkommt, um den Koalitionsvertrag der Ampel zu beurteilen. Aber es wurde auch kein aggressiver Revolutionsrap. Irgendwie scheint Regieren ja doch etwas zu haben. Stefan Stuchlich hat, der auch das heutige Treffen der Jungsozialisten beobachtet hat, über die ein wenig hin und her gerissene grüne Jugend.
Die grüne Jugend hat die stellvertretende Bundesvorsitzende eingeladen und stellt ihr gleich die Frage aller Fragen.
Wie zufrieden bist du eigentlich mit dem Koalitionsvertrag? Also ich würde sagen, da ist so gar nicht zufrieden und hier ist so mega zufrieden. Wo würdest du dich da positionieren? Okay.
Nein, so mega zufrieden ist hier niemand mit dem Vertrag. Der Grund liegt auch auf der Hand.
Im Bereich Klima hätten wir uns mit Sicherheit noch ein bisschen mehr gewünscht. Ich glaube, da geht auch noch deutlich mehr. Das werden auch die nächsten Jahre zeigen, wie viel mehr da noch gehen kann.
Wie viel da noch gehen kann, das will die grüne Jugend zusammen mit Bewegungen wie Fridays for Future auf der Straße ausloten. Das Motto des Vorsitzenden: Druck auf die Ampel.
Wir werden bei dieser Auseinandersetzung eine ganz zentrale Rolle spielen. Und das ist auch das Signal von diesem Länderrat. Liebe Ampelkoalitionäre, nicht nur weil gerade der Winter kommt, sondern weil wir Druck machen. Ihr könnt euch richtig warm anziehen.
Und so endet der Länderrat mit einer Art Doppelbeschluss. Ja, Zustimmung zum Koalitionsvertrag, aber natürlich Kampf um mehr. Bei den Jusos ist der mutmaßlich nächste Kanzler persönlich zu Gast und bekommt ebenfalls Unmut über den Koalitionsvertrag zu spüren. Ein Grund, das Kapitel Flüchtlingspolitik.
Wenn ich lese, dass sich die Ampel eine große Rückführungsoffensive vorgenommen hat. Ich habe echt lange überlegt, ob ich das hier irgendwie diplomatisch formulieren kann oder als konstruktive Kritik, aber nee, ich finde das einfach nur scheiße.
Auch die beschlossene Verstärkung der EU-Grenzkontrolle Frontex finden die Jusos inakzeptabel.
Worauf im Koalitionsvertrag gesetzt wird? Frontex. Frontex soll zu einer EU-Grenzschutzagentur weiterentwickelt werden. Frontex ist eine Verbrecherbande und sicher nicht die Antwort auf die Situation an den europäischen Außengrenzen.
Scholz entgegnet, er verstehe die Detailkritik, aber mit dem Koalitionsvertrag verbinde sich ein großes gesellschaftliches Modernisierungsprojekt.
Es kann eine neue gesellschaftliche Mehrheit repräsentieren, in der sich eine Fortschrittskoalition versammelt, die zwar unterschiedlich ist, die aber doch letztendlich dazu beitragen kann, dass unser Land ordentlich nach vorne kommt. Und das ist eine große Veränderung, die wir auch, glaube ich, alle noch einmal miteinander realisieren müssen.
Übergabe der Juso-Flagge mit mahnenden Worten. Sie stellen beinahe ein Viertel aller SPD-Abgeordneten. Die Drohung mit der Straße haben sie nicht nötig. Sie können ihren Kanzler vom Parlament aus kontrollieren.
Wir bleiben im Inland. Bislang sind sich die Tarifparteien im öffentlichen Dienst der Länder noch nicht näher gekommen. Heute begann nun die dritte Verhandlungsrunde. Diese und andere Nachrichten mit Judith Rakers.
Am Ende der auf 2 Tage angesetzten Gespräche in Potsdam könnte ein Tarifabschluss stehen. Bisher liegen die Positionen aber weit auseinander. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund DBB fordern 5% mehr Gehalt, mindestens aber ein Plus von 150 Euro pro Monat, im Gesundheitswesen mindestens 300 Euro mehr. Die Arbeitgeber haben noch kein Angebot vorgelegt. In mehreren Gemeinden nahe des Braunkohletagebaus Garzweiler II werden morgen die katholischen Kirchen entwidmet. Heute waren die Häuser ein letztes Mal für Gemeindemitglieder geöffnet. Zahlreiche Menschen aus den Gemeinden protestierten gegen die Entwidmung, denn es sei fraglich, ob die Kirchengebäude überhaupt noch abgerissen werden müssten. Die wohl künftige Bundesregierung hatte diese Woche den Erhalt der Dörfer in Aussicht gestellt. Bei einem heftigen Sturm in Großbritannien sind mindestens 3 Menschen ums Leben gekommen. Zehntausende Haushalte waren ohne Strom. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern in der Stunde zog das Sturmtief über Nordirland, Schottland und den Norden Englands hinweg. Bäume stürzten um und blockierten Straßen. Die Behörden rieten von nicht notwendigen Reisen ab.
Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga bleibt Borussia Dortmund Spitzenreiter Bayern München dicht auf den Fersen. Und zu verdanken haben die Dortmunder das auch Stürmer Erling Haaland, der heute sein Comeback gefeiert hat, Patrick Hallert.
Genau so sieht's aus. Dieser Mann ist einfach ein Phänomen, wenn man so will. Mehr als einen Monat hat Erling Haaland verletzt gefehlt. Heute gab er also sein Comeback. Und was für eins. Gerade mal 8 Minuten brauchte der Norweger nach seiner Einwechslung, um sofort wieder zu treffen. Sein Tor machte den Auswärtssieg in Wolfsburg endgültig perfekt. Es war Haalands, Achtung, 50. Treffer im 50. Bundesligaspiel. Das hat vor ihm noch keiner geschafft. Der Stürmer ist der jüngste Spieler im deutschen Oberhaus, der diese 50er-Marke erreicht hat. Das Wichtigste für den BVB, rechtzeitig zum Topspiel gegen die Bayern am kommenden Wochenende, ist der Torgarant wieder fit.
Er kam, traf und siegte. Geglücktes Comeback von Erling Haaland.
Ich meine, Leute, wir haben in den letzten Wochen und Monaten so viel über Erling gehört, dass er eine Riesenqualität hat und einer der besten Stürmer ist. Das brauche ich euch jetzt nicht nochmal erzählen.
Der wochenlang verletzte Haaland saß aber erstmal auf der Bank, als der VfL Wolfsburg in Führung ging. Wout Weghorst mit dem 1:0 bereits in der 2. Minute. Nach einer guten halben Stunde das Foul von Lacroix an Reus. Den pfennigen Elfmeter verwandelte Emre Can zum verdienten 1:1 Pausenstand.
Das Selbstverständnis, mit dem wir Fußball gespielt haben, nach einem schnellen Rückstand, nach diesem Mittwocherlebnis, trotzdem gut im Spiel gewesen, verdient den Ausgleich gemacht, verdient in Führung gegangen.
10 Minuten nach dem Wechsel traf Malen zum 1:2. Die Gäste drehten die Partie. Malen ging nach 72 Minuten und Haaland kam. Der Norweger entschied 9 Minuten später das Spiel, kaum auf dem Platz und schon wieder erfolgreich.
Grundsätzlich habe ich Vertrauen in ihn, dass er in den letzten 4-5 Wochen das Toreschießen nicht verlernt.
Der 10. Saisontreffer des Norwegers. Dortmund feiert den 3:1 Erfolg und die Rückkehr von Erling Haaland.
Derbys, die haben ja immer ihren ganz eigenen Charakter. Das gilt natürlich auch für das Rheinische zwischen Köln und Mönchengladbach. Das gilt auch und vor allem für das heutige. Ausverkauftes Haus, 50.000 Zuschauer, alle dicht an dicht, zumeist ohne Maske. Und das in Zeiten von Rekordinfektionszahlen und neuen Corona-Varianten. Das Gesundheitsamt Köln wird und muss sich dabei was gedacht haben, denn es hat sein Okay gegeben für diese Derby-Party, die nur aus Sicht der Gastgeber auch wirklich eine war.
Die Kölner können ihr Glück kaum fassen. 4:1 Derby-Sieg und was für einer. Der setzt sogar Wünsche frei.
Nee, ich hoffe natürlich, dass wir 2 Tage frei haben. Ich weiß es aber nicht genau. Und dann heute Abend entspannten Kölsch trinken.
Erst einmal zurück in die zweite Halbzeit. 55. Spielminute, die nutzt Kölns Dejan Ljubicic für seinen ersten Bundesliga-Treffer. Der Österreicher mit der Führung. Aber auch Gladbach immer wieder mit Chancen. Nationalspieler Hofmann über die rechte Seite im Doppelpass mit Hermann. Der Ausgleich. Hofmann ist Gladbachs bester Torschütze mit Saisontreffer Nummer 7. Kurz darauf trifft es die Borussia. Besonders hat Florian Neuhaus ungewollt als Vorlagengeber für den eingewechselten Marc Uth. Der nimmt dankend an und sorgt für die erneute Führung. Nur eine Minute später Gladbach. Erneut im Pech. Der Ball vorgelegt und diesmal ist es André Duda, der verwandelt. Was für ein Doppelschlag. Köln führt mit 3:1. Auch in der Nachspielzeit der FC im Derby-Rausch. Diesmal anders und per Kopf zum 4:1. Der Endstand. Damit bleibt Köln im eigenen Stadion ungeschlagen. Für die Borussia ist es nicht nur ein Nackenschlag im Derby, sondern auch die 5. Niederlage im 7. Auswärtsspiel.
Und hier die weiteren Ergebnisse. Hertha BSC trennt sich von Augsburg 1:1. Bochum schlägt Freiburg 2:1. Greuther Fürth verliert im torreichsten Spiel gegen Hoffenheim 3:6. Im Abendspiel besiegte München Bielefeld mit 1:0. Bereits gestern gewann Stuttgart gegen Mainz 2:1. Morgen trifft dann Frankfurt auf Union Berlin und Leipzig empfängt Leverkusen. Die Tabelle: München vor Dortmund, Freiburg bleibt Dritter, Hoffenheim klettert auf Rang 5. Köln ist 10. vor Mönchengladbach, auf dem Abstiegsrelegationsplatz Augsburg, am Tabellenende Bielefeld und Greuther Fürth. Und jetzt haben wir noch was Erfreuliches vom Wintersport im finnischen Ruka. Dort hat es Skispringer Markus Eisenblichler als 3. aufs Podest geschafft bei Temperaturen von minus 15 Grad. Den Eisschrank-Weltcup gewonnen hat der Japaner Kobayashi. Karl Geiger landete auf Rang 5, behält aber das gelbe Trikot des Gesamtführenden.
Erstes Biathlonrennen der neuen Saison, erster Podestplatz für Denise Herrmann. Die 32-Jährige leistete sich im Einzelrennen über 15 Kilometer im schwedischen Östersund nur diesen einen Schießfehler und machte damit ihre ausbaufähige läuferische Leistung wett. Ein guter Gesamtauftritt reichte letztendlich für den 3. Platz. Den Sieg sicherte sich die Einzelweltmeisterin Marketa Davidova aus Tschechien. Der 2. Platz ging an die Österreicherin Lisa Theresa Hauser.
Deutscher Dreifacherfolg der nordischen Kombinierer beim Weltcup im finnischen Ruka. Terence Weber siegte vor Erik Frenzel und Vinzenz Geiger. Weber hatte mit einer Weite von 136,5 Metern schon nach dem Springen in Führung gelegen. Auch in der Loipe zeigte sich der Sachse in sehr guter Form und lag über die gesamten 10 Kilometer in der Spitzengruppe. Das deutsche Trio profitierte dabei von der Disqualifikation des favorisierten Norwegers Rieber wegen eines nicht regelkonformen Sprunganzuges. Für Weber war es der erste Weltcupsieg seiner Karriere.
Nach dem Wintersport aus dem hohen Norden fragen wir Carsten, ob wir hier wenigstens den Schlitten entstauben können.
Wenn wir das Wörtchen hier genauer definieren, auf jeden Fall. Es gibt ziemlich viele Hiers in Deutschland und zwar alle Mittelgebirgsregionen und natürlich auch die Alpen. Dort ist der Winter eingezogen. Zum Beweis ein schönes Foto vom Sonnenuntergang heute aus dem Schwarzwald. Hier liegt Schnee im Hochschwarzwald. Rund um den Feldberg sind es mehr als 20 Zentimeter. Im Rothaargebirge Nordrhein-Westfalen rund um den Kahlen Asten sind es 10 Zentimeter. Und es kommen morgen und auch am Montag noch weitere Zentimeter vor allem in den Mittelgebirgen hinzu. Zwei Tiefdruckgebiete halten diese feucht-kalte Luft bei uns in Deutschland fest und führen zu weiteren Schauern, sodass es also immer wieder morgen sogar bis auf 200 Meter hinab zu Schneeschauern kommen kann. Und so sieht die Situation aktuell aus. Ganz wichtig, jetzt aktuell haben wir in der Mitte Deutschlands ein größeres wolkenfreies Gebiet. Hier herrscht größte Glatteisgefahr, denn die Temperaturen gehen hier rasch in den frostigen Bereich zurück. Vor allem also dann, wenn die Straßen nass sind. Aufpassen, falls Sie heute Nacht oder morgen früh dort unterwegs sind. Ansonsten tagsüber, vor allem im Südosten Bayerns, Schneefall. Und vom Norden, von der Nordsee und von der Ostsee kommen ein paar Schauer. Unmittelbar an der Küste, die sind die sogar stärker mit Raupel und Blitz und Donner. Aber zwischendurch wird morgen auch mal die Sonne hervorkommen. Die Temperaturen erreichen nachts Werte bei Aufklaren zwischen minus 3 und minus 5 Grad. Unter der Wolkendecke bleibt es hingegen frostfrei und tagsüber in den Mittelgebirgen Werte um 0 Grad. Dort bleibt der Schnee also auch liegen. In tieferen Lagen sind es meistens plus 2 bis plus 5 Grad. Am Montag ähnliches Wetter, noch immer ziemlich kalt. Am Dienstag Wetterumstellung. Aus Westen kommt wärmere Luft und aus Schnee wird Regen.
Vielen Dank, Carsten Schwanke. Und das war's von uns. Hier geht es weiter mit dem Wort zum Sonntag und Gedanken über die Adventszeit. Und wir sehen uns dann morgen am ersten Advent wieder. Einen schönen Sonntag. Tschüss.